Ja, da geht es schon weiter. Und zwar haben wir heute zwei da, die uns etwas von Gott erzählen. Ja, und kommen wir doch gerade vor. Kennen sie auch noch nicht alle? Oder? Ja, auch nicht. Und darum noch eine kurze Vorstellung. Sagen doch, heute wer seid, von wo Hobbys.
Okay. Ich bin Elisabeth Jampe und das ist mein Mann, der Werner Jampe.
Wir sind seit ungefähr 24 Jahren geheiratet, haben vier Kinder. Der älteste ist jetzt gerade in der RS, die jüngste geht noch zur Schule. Das ist ein bisschen Hobby. Weil das andere Hobby, das ich gestern erzählt habe, das hat mir so von der Socke geholt, dass ich es nicht noch einmal sage. Ja, was wollt ihr noch wissen? Wir wohnen in Zollbrück. Ich bin angestellt im evangelischen Gemeinschaftswerk, also ich komme vor Konkurrenz. Müsst also schon gut hören, was ich euch erzähle, ob es jetzt, woher das es geht. Nein, Quatsch. Ich freue mich, dass das möglich ist, dass wir miteinander unterwegs sein können, über so Grenzen weg, die es ja gibt, einfach weil wir Menschen so unterschiedlich sind, manchmal auch unterschiedlich gelismet sind. Und dass wir den gleichen Gott anbeten, dass wir dem gleichen Jesus dienen und nachfolgen können. Wir sind auch engagiert bei Songline. Dort ist es ja noch ein bisschen breiter, dort hat es noch mehr Gemeinden, die engagiert sind. Und was mich aufstellt, ich bin ja quasi von außen her dazugekommen zu Songline, du merkst nie, wer woher gehört. Man hat nie den Eindruck, das ist jetzt einer aus dem Kehr, das ist jetzt einer aus dem EGW, der kommt aus der EMK oder wo die Leute herkommen. Irgendwo, es ist immer darum gegangen, wie können wir den jungen Leuten, die wir hier haben, etwas von Jesus sagen. Und wegen dessen sind wir heute auch da. Hoffen wir, können ja den älteren Leuten etwas von Jesus sagen.
Super.
Ist das schon das, was du gehört hast?
Ich sage auch nicht mehr.
Müssen wir gleich weiterfahren? Kommt noch etwas oder kommen wir? Also, dann bist du dran.
Ja, geschaffen zur Gemeinschaft ist unser Thema von dieser Woche, von diesem Wochenende. Und wenn ich da in diesen Saal schaue, dann denke ich, ich glaube, ihr erlebt alle Gemeinschaft. Und wenn ihr jetzt da hockt und denkt, nein, ich bin ganz einsam. Ich erlebe keine Gemeinschaft. Dann wünsche ich dir, dass du durch das Zusammensein kannst berührt werden und kannst merken, was Gott für dich parat hat. Und allen anderen wünsche ich das natürlich auch. Ich schaue ein bisschen zurück, dass die, die jetzt heute Morgen das erste Mal dabei sind, ein bisschen eine Ahnung haben, was wir hier hatten. Gestern Nachmittag haben wir geschaffen zur Gemeinschaft. Wir Menschen sind angelegt, Gemeinschaft zu leben. Von Anfang an hat Gott einen Plan gehabt. Bei Schöpfung ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und komisch ist, dass wir auch ein bisschen Angst haben, Gemeinschaft zu leben. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung lebt in ein oder zwei Personenhaushalten. Die Menschen wollen sich nicht so gern binden oder Verantwortung übernehmen oder auf jemand anderes einlassen. Wir probieren zu schauen, was da für Ängste rum sind. Wenn es interessiert, da auf diesen Wängen, wo jetzt die orangen Zettel sind, sind hinten dran gelbe Zettel. Dort haben wir die Ängste ein bisschen gesammelt. Wir haben die ein bisschen rausgekehrt, weil das ist mehr das Negative. Wir wollten uns auf das Positive konzentrieren. Aber selbstverständlich dürft ihr hinten dran schauen. Wir haben geschaut, was ist denn so ein Gemeinschaftskiller? Und ich habe gemerkt, einer davon sind Minderwertigkeitsgefühl. Das ist etwas, was selbst gemacht ist, in unserem Kopf oben. Weil wir uns erwarten an irgendetwas wie festmachen. An Massstäben, die viel zu hoch sind, vergleichen. Und dann stolpern wir drüber oder gehen jetzt leer weil die Werte nicht vorhin. Und die Minderwertigkeitsgefühle, die verhindern, dass wir richtig Gemeinschaft leben können. Und ich merke, wenn wir unsere Werte bei Gott reichen, wo er sieht, ich habe die, und zwar jedes, was da drin ist, und jeder Mensch, einzigartig und wunderbar und grossartig gemacht. Und das steht im Psalm 139, wenn wir es nicht glauben. Und wir haben herausgefunden, dass wir alle glauben, was Gott sieht. Also, jedes von euch, ganz speziell, das ist das Fundament, das ist der Wert, den Gott uns gibt. Und er sagt, ich habe dich geliebt von Anfang an. Auf diesem Fundament können wir unser Leben bauen und das verhält. Und wenn wir so unser Leben bauen, dann sind wir auch fähig, Gemeinschaft zu erfahren. Und wir haben dann geschaut, was sind denn da so für Sehnsüchte um? Was wollen wir erleben, wenn wir Gemeinschaft haben? Und das sind dann die orangen Zettel, die ihr da seht. Die müssen es dann lesen, es ist spannend. Es heisst, Häufen drauf. Zum Beispiel heisst es, Spass oder Unterstützung will man, wenn man Gemeinschaft hat. Und ich kann euch sagen, ich war auch ein bisschen baff, bis um 4:30 oder 5 haben sie die Nacht Gemeinschaft erlebt hier. Sie sind nämlich gepuzzelt. Wir haben Aufgaben gegeben, 4 Altersgruppen, 4000er-Puzzle zu machen, nicht ganz einfache. Die einen sind relativ schnell, die sind schon gestern Abend fertig gewesen, die jungen Frauen. Herzliche Gratulation euch, ihr habt die Gemeinschaft ausgekostet in ihrem Tempo. Und die anderen, die sind dran gewesen, die ganze Nacht. Und was mich cool hat gedacht, die sind einander geholfen. Über Altersgrenzen, über Geschlechter hinweg haben sie einander geholfen, das zu Ende zu bringen. Gemeinschaft pur. He. Ihr habt das gerade umgesetzt, was wir hier aufgeschrieben haben. Finde ich super. Am Abend ist es dann darum gegangen, berufen in die Gemeinschaft. Gott ruft jedem von uns zu, komm zu mir. Komm zu mir in meine Gemeinschaft. Anhand von der Geschichte vom Vater mit diesen 2 Söhnen haben wir das ein bisschen angeschaut. Der eine Sohn ist bei den Säugen gelandet. Er ist ihm nicht so gut gegangen dort. Und er hat viel erlebt bis dorthin. Und als er zum Haus vom Vater zurückkommt, kommt ihm der Vater entgegen mit ausbreiteten Armen und sagt, komm in mein Haus. Und ihr kennt die Geschichte. Der Vater hat ihn wieder eingesetzt als sein Kind. Er hat nicht Strafprädikat und gesagt, aber nicht noch einmal. Nein, er hat gesagt, komm, alles kannst du haben. Aus meiner ganzen Fülle kannst du leben. Du bist wieder mein Kind. Oder der zweite Sohn haben wir auch noch angeschaut. Der ging ganz nach beim Vater ist geblieben. Aber manchmal auch ein bisschen bei den Knechten hat gelebt. Weil er hat nie etwas vom Vater gefordert. Er hat nie etwas vom Vater in Anspruch genommen. Nie nur ein Gässchen gemetzelt für ein Fest. Nichts. Er hat selber geschaut. Und er ist vielleicht zerbrochen, an diesen hohen Erwartungen alles recht zu machen. Und hat sich vielleicht manchmal schon ein bisschen geknechtet gefühlt. Von all dem Selbstgemachten da oben. Vielleicht von seinem überkompensierten Minderwertigkeitsgefühl, das er hatte. Geknechtet. Und dann hat es ihn schon ein bisschen mögen. Wir kennen die Gefühle. Und er ist zum Vater. Und der Vater erwartet und sagt, komm rein. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Die ganze Fülle. Für dich. Komm! Und wir haben uns überlegt, was steht jedes von uns? Bin ich bei den Säuen? Bin ich bei den Knechten? Gefangen? Geknechtet? Oder bin ich beim Vater im Haus? Und lebe aus seiner Fülle jeden Tag, in jeder Situation, in den schönen und in den schweren? Wir haben noch ein anderes Bild angeschaut, wo wir haben gemerkt, in diesem Vaterhaus sind wir im Brennpunkt der Liebe von Gott. Wir, die elend sind, die manchmal nicht viel zu bieten haben, sind dort mitten drin, in dieser Dreieinigkeit. Der Vater, der uns in die Arme nimmt, der sich zu uns runterbeugt und unser Elend auffährt. Der Sohn, der uns dient, die Füße waschen, ist der wirklich keine schöne Arbeit. Er will uns pflegen, dass es gut geht, dass es wohl tut. Und der Heilige Geist, der uns neues Leben einhaucht, dass wir mögen und uns freuen und das ausschöpfen können, was uns Gott gibt. Und heute Vormittag ist das Thema gesegnet durch die Gemeinschaft.
Wir hatten ein bisschen davon gehabt, und auch mit diesen zwei Wängen ein bisschen dargestellt, die Gemeinschaft ist eigentlich so ein Stückchen Himmel auf Erde. Wenn ihr die Offenbarung lest, dann seht ihr, dass die Gemeinschaft eigentlich das ist, was am Schluss bleibt. Viel anderes wird nicht mehr sein, vor allem als Negative wird nicht mehr sein, aber die Gemeinschaft, Anbetung, miteinander vor Gott sein, in seiner Gegenwart sein oder eben so reingenommen sein in die heilende Dreieinigkeit, das wird bleiben. Ich habe es vorhin gerade wieder gedacht. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf euch da im Kehr. Ich weiß nicht, ob euch das noch bewusst ist. Gestern Abend hat eine Band Musik gemacht, heute Morgen hat eine andere Band Musik gemacht und beide zusammen auf einem Niveau, wo ich schlichtweg einfach nur staunen kann. Und es ist ja nicht nur einfach Musik. In den Psalmen steht, dass Gott im Lobpreis von seinem Volk wohnt. Also, ihr habt da irgendwie immer wieder ein Heimspiel von Gott, weil ihr so viele gute Musiker da habt. Und euch mitnehmen in die Anbetung hinein. Und euch mitnehmen in die Dreieinigkeit, in die Begegnung mit Gott. Also, freut mich dran. Ich weiss, dass man dann manchmal plötzlich näher dran ist, zu diskutieren, ob es jetzt zu laut oder zu leise ist. Statt sich zu freuen dran, hey, wir sind zusammen vor Gott. Das ist einfach nur so eine Randbemerkung von meinem Neid. Aber den lege ich jetzt gerade wieder auf die Seite. Okay. Wir wollen heute hier einen Schritt weitergehen. Hier, gestern am Abend, da bist du im Zentrum gestanden vor göttlicher Gemeinschaft. Und am liebsten würden wir dort bleiben. Der Petrus hat dann zu Jesus gesagt, hier ist gut sein, hier lasst uns Hütten bauen. Also da, wo die bleiben. Und Jesus hat gesagt, nein, noch nicht, noch nicht. Es geht zuerst noch weiter. Und sie sind wieder vom Berg vor Verklärung runter. Und wir wollen jetzt auch vom Berg vor Verklärung runter in die Niederungen vom Unterwegssein als Gemeinde. Und wir wollen fragen miteinander, wie gelingt es, dass wir ein bisschen von dieser himmlischen Gemeinschaft auch bei uns untereinander in der Gemeinde leben können. Ich möchte euch gerne so ein paar Prinzipien probieren nachzubringen. Es sind nicht die einzigen und ihr habt nicht den Anspruch darauf, dass sie vollständig sind. Aber es sind Sachen, die mir in der Bibel einfach so ganz fest entgegenkommen. Das erste Prinzip ist eine Beerdigung. Jesus hat es schon so gesagt, wenn das Weizenkorn alleine bleibt, wenn es nicht in die Erde fällt, dann passiert nichts. Wenn ein neues Leben entstehen soll, dann muss zuerst etwas sterben. Und genau so ist es mit der Gemeinschaft auch. Es gibt etwas, das zuerst muss sterben, bevor das wirkliche Gemeinschaft möglich ist. Erwartungen. Erwartungen sind der Tod von Liebe. Wenn ich von meiner Frau erwarte, dass sie mir zum Geburtstag ein grosses Geschenk macht und das Geschenk ein bisschen kleiner ist, als ich erwartet habe, dann bin ich enttäuscht. Und ich verhindere, dass sie mir etwas schenken kann. Also an einem Ort, wo ich mit Erwartungen an Menschen hergehe und sage, so und so und so musst du sein, an einem Ort dort verhindere ich eigentlich, dass der andere mir etwas schenken kann. Weil was erwartet wird, das kann ich ja nicht mehr freiwillig geben. Und dann sind wir plötzlich eben Knechte, Angestellte, und sind füreinander da und müssen einander glücklich machen. Wir müssen einander glücklich machen. Es gibt so viele Erwartungen in der Gemeinde. Es gibt Erwartungen, die eine Gemeinde an ihren Pfarrer hat. Ich war selber 18 Jahre Pfarrer, weiss, was das heisst. Du solltest eine gute Unterhaltung liefern, Predigten sollten ansprechend sein für alle Generationen. Sie sollten nicht über 20 Minuten sein, aber sie müssen jedes Mal das ganze Evangelium enthalten. Sie sollten spannend sein, aber du darfst mir ja nichts nachtreten. Die anderen sollen es treffen und mich sollen es bestätigen. Ich sage Ihnen, also, ihr könnt als Pfarrer machen, was ihr wollt. Fettnäpfchen drumherum, die sind da. Und ich kehre es um. Dann kommst du als Pfarrer in eine neue Gemeinde und erwartest, dass die Leute gerne zuhören, wenn du deine langweiligen Predigten hast, dass sie auf deine Visionen einsteigen und dass sie umsetzen, was du ihnen sagst, dass sie parat sind, sich herzugeben und die Freitage akzeptieren. Also, es gibt auch da ganz viele Erwartungen. Manchmal gehen die Erwartungen aber auch durch die Gemeinde durch. Ich weiss nicht, wie das bei euch ist. Jung und alt. Und da kann man so viel erwarten. Die Älteren erwarten Respekt und leislige Musik. Die Jungen, die erwarten Freiraum und dass sie ihre Begeisterung dürfen leben. Und man kann einander mit Erwartungen relativ fest fertig machen. Es gibt Erwartungen zwischen Mann und Frau. Es gibt Erwartungen zwischen Männern und Frauen. Oder ihr könnt wahrscheinlich das eine oder andere an Erwartung selber auch noch zusammenstifeln. Und ich sage einfach so viel. Solange wir nicht bereit sind, unsere Erwartungen zu beerdigen, solange werden wir an der Gemeinschaft nicht glücklich. Solange wir nicht bereit sind, unsere Erwartungen zu beerdigen, werden wir in der Gemeinschaft nicht glücklich. Paulus hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Und dort merkt ihr, wie es geht. Plötzlich geht es nicht mehr darum, was ich für Erwartungen habe, sondern was das andere für Bedürfnisse hat. Ich habe öppe die schon Traupredigten gehabt. Und da kommt vielmal ein Satz, wo du merkst, das ist so eine fröhlich versammelte Gesellschaft, man will schliesslich ein Fest feiern und es traut sich jemand, sich zu trauen. Und ich habe öppe mal schon gesagt, der ist kein Ort, für glücklich zu werden. Und dann merkst du aber, wie so ein Ruck durch die Gesellschaft geht, alle so viel höher werden und fragen, was spinnt er jetzt? Also jetzt trauen sich die zu heiraten und er sagt dir, also, du bist genau am Ort, wo es jetzt nicht mehr glücklich weitergeht. Das kannst du ja nicht machen, oder? Aber ich behaupte, es ist so, der ist kein Ort, für glücklich zu werden. Der ist ein Ort, für glücklich zu machen. Gemein ist kein Ort, für glücklich zu werden. Gemein ist ein Ort, für glücklich zu machen. Niemand soll auf sie schauen, sondern auf das, was einem anderen dient. Und plötzlich gibt es ganz einen anderen Touch. Das ist das Erste, eine Beerdigung. Das Zweite, da mache ich ein bisschen Deutsch mit euch. Ich habe da gerade eine Lehrerin vor mir. Ich habe es ja schon aufgeschrieben, Miriam ist nicht mehr schwer. Ich wollte eigentlich fragen, ob Sie wissen, was ein Reziprokpronomen ist. Nicht wirklich. Ein Reziprokpronomen ist ein wechselseitiges Fürwort. Es gibt ja die Besitzanzeigenden, oder die sagen, das ist meins oder das ist deins. Aber es gibt dann eben die Wechselseitigen. Und da habe ich ein paar von den bekanntesten aufgeschrieben. Einander. Oder untereinander. Oder einer den anderen. Ihr merkt, da ist etwas, was hin und her geht. Wo nicht das eine oder das andere, sondern wo beide. Wo beide beteiligt, wo beide betroffen sind. Es gibt ganz viele Verben, die mit diesen Pronomen in Verbindung stehen. Wie, dass man einander kann behandeln kann. Und wir würden gerne heute ein bisschen sammeln. Überlegt mich schnell so, was kommt euch so spontan Sinn an Wort, die mit einander irgendwo verbunden sind. Die Elspeth schreibt die Positiven und ich schreibe die Negativen. Jetzt hoffe ich, ihr gebt ihr mehr zu tun als mir, aber sagt die Negativen auch. Hat jemand eine Idee, was kann man einander vertrauen? Ja. Dänisch heisst es. Miteinander ist noch eines von den Gleichlichen. Ja. Vergeben. Elspeth, du bist beschäftigt. Helfen. Nachtragen, ja. Da muss ich schreiben. Ja. Elspeth, musst du reden.
Also, weiter.
Beneiden. Ich glaube, das schreibe ich auf. He?
Jetzt kommst du. He?
Jetzt komme ich dran, ja.
Aber es hat sicher noch mehr, wo man einander... Excuse. Lieben.
Da aus dem Seitenwagen hinten, rufen mal auch noch etwas vor. Die sind ja so abgehängt.
Was kann man einander? Ermutigen. Lagen, ermutigen, haben wir gerade beide zu tun. Vielleicht hat er ja heute Morgen schon etwas am anderen gemacht. Oh, schön. Hat es zu morgen ein Bett gegeben, oder wie?
Da melde ich mich freiwillig, ja.
Unterstützen.
Jetzt erwarte ich etwas.
Etwas für mich?
Ja, jetzt erwarte ich etwas für die Elspeth.
Ermutigen.
Ermutigen, genau. Richtig.
Oh ja.
Oh, oh, das ist gut.
Das ist gut, schreiben wir
okay, jetzt
nochmal.
Okay, dann schreiben wir hier noch, ich kann dann korrigieren. Und ihr merkt, ich habe es beim Negativen aufgeschrieben. Oh ja. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, wir könnten dort Türen zutun. Was machen wir denn an? Ausschliessen. Genau, oder ausgrenzen.
Ja. Du, das tut auch weh, ja.
Ich sage Ihnen, es ist ein ganz anderes Feeling, davor zu stehen, wenn ihr uns anlacht, als wenn alle so ernst da hocken. Merci für das Anlachen, das tut wohl. Verstehen. Dann habe ich es nicht verstanden. Hat aber etwas. Gibt es noch etwas? Das Leitwerken, ja, genau. Das kann man gut Berndeutsch schreiben.
Segnen. Kappenschroten, für die, die es nicht verstanden haben. Motivieren war es noch, oder?
Ja, motivieren.
Motivieren?
Okay, zulassen, ja. Noch eins hat Platz bei den Positiven, dann hören wir auf. Trösten. Ganz genau. Ihr merkt, Mit relativ wenig Aufwand haben wir heute gezeigt, wie fest dass wir eigentlich aufeinander bezogen sind. Man kann gar nicht anders, als miteinander unterwegs sein. Es gibt einen ganz berühmten Kommunikationssatz, der heisst, man kann nicht kommunizieren. Und das heisst eigentlich nichts anderes, als man kann nicht Gemeinschaft haben. Auch wenn du sagst, oh, ich habe mit niemandem Gemeinschaft, sendest du eben ein gemeinschaftliches Signal. Wir sind zusammengebunden, wir kommen voneinander nicht los. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, oder darum sind wir auch nicht alleine. Einander. Die Bibel redet relativ ausführlich davon, wie man einander könnte. Und da dürft ihr jetzt noch ein bisschen arbeiten.
Genau, jetzt dürft ihr euch nämlich kurz bewegen. Leider habe ich nicht gewusst, dass so viele Leute da sind und das befindet sich jetzt alles da im vorderen Teil. 10 Personen haben ein Kuvert unter ihrem Stuhl. Das dürft ihr jetzt aufnehmen. Wenn neben euch ein Stuhl leer ist, dann schauen die nebendran sind, unter diesen Stuhl schauen und das Kuvert führen. Die ein Kuvert haben, die dürfen gerade zu mir vorkommen. Wir können nämlich einander beschenken, zum Beispiel mit einem Kuvert.
Die kein Kuvert haben, tun denen schnell klatschen, dass sie den Mut haben, vorzukommen.
In diesem Kuvert stehen 10 verschiedene Bibelstellen. Quatsch. In jedem Kuvert hat es eine Zettel mit einer Bibelstelle drauf. Und es geht immer um so ein Wort. Ein Wort, das Gott uns sieht. Ihr dürft es einfach vorlesen. Einfach die ganze Bibelstelle.
Im Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Kolosser 3,13. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.
Römer 3,8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.
Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.
1. Johannes 4, 11 und 12. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen.
1. Petrus 14. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes.
Römer 14, 13. Darum lasst uns nicht mehr einander den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite.
1. Thessalonicher 4, 18. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
Philipper 2, 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.
Danke vielmals. Ihr dürft wieder Platz nehmen.
Merci vielmals. Das ist klar. Es ist jetzt ein bisschen viel auf das Mal, was ihr einander alles könntet und solltet und müsstet. Vielleicht habt ihr eine Konkordanz daheim oder der hat die Bibel auf dem Handy und hat eine gute Suchfunktion. Dann nehmt doch einfach jeden Morgen so ein neues Einanderwort und probiert das einander mal einmal anzutun. Ich denke, da habt ihr vielleicht einen Moment lang zu tun. Aber meine Aufgabe ist natürlich jetzt gleich, euch da noch ein bisschen weiter daran herzuführen. Und ich habe es probiert, ein bisschen einfacher zu machen. Ich bin zwar, habe unterweilen gemerkt, ich bin auch eine Generation zu alt. Oder ihr, der Hauptarzt hier, eine Generation zu jung. Wer von euch kennt Beatles noch? Ah, doch, immerhin. Auch bei den Jungen haben die einen noch anderen auf. Die Beatles haben ganz viele berühmte Songs geschrieben, aber einer davon, glaube ich, ist wie die Nationalhymne da vor 68er Bewegung geworden und hat in seiner Hauptaussage eigentlich etwas drin, was durchaus christlich ist. Was nachher alles nachgekommen ist, ist nicht unbedingt christlich gewesen, aber die Hauptaussage schon, und die Hauptaussage, die brauchen. Es gibt ein Lied von den Beatles, das heisst «All you need is love». Alles, was du brauchst, ist Liebe. Ich habe nicht so gut Englisch, darum habe ich es anders geschrieben. All you need is love. L-A-V. Ich bin überzeugt, diesen Satz den könnt ihr auch morgen noch. Und dann wisst ihr nämlich auch noch, was ich euch jetzt erzähle in der nächsten Viertelstunde. Das L-A-V steht für drei von diesen Einanderwörtern, die wir vorhin gehört haben. Nämlich die drei, die ich würde sagen, es ist wie das Grundgesetz vom Reich von Gott. Wo genauso geht Gott mit mir um. Und darum darf ich genauso mit anderen umgehen. Es sind die drei Worte Liebe, Annahme und Vergebung. All you need is love. So geht Gott mit mir um. Er liebt mich, einfach mich. Nicht meine Gaben, nicht meine Arbeitsleistung, nicht meine Frömmigkeit, sondern mich. Er hat mich gern. Er nimmt mich an. Und er nimmt mich an, so wie ich bin. Und nicht erst, wenn ich dann nimmt er mich dann an. Mein Ältester ist gerade in der RS. Und dort weiss ich, wie es funktioniert. Dann muss ich Schuhe putzen. Und dort können sie pinkelig tun, bis hinterher. Und sagen, sorry, nicht angenommen. Darfst du noch mal putzen, 2 Minuten bist du wieder da. Oder? Das ist unsere Welt. Aber Gott geht mit mir anders um. Er nimmt meine Schuhe an, auch wenn sie noch dreckig sind. Er nimmt mich an, so wie ich bin. Und er vergibt mir. Er vergibt mir, er ist sogar bereit, seinen Sohn zu opfern, für mich zu vergeben. So geht Gott mit mir um. Und wo Gott so mit mir und mit dir umgeht, dürfen wir lernen, auch so miteinander umzugehen. Das Grundgesetz vom Reich von Gott gilt eben nicht nur von oben runter, sondern auch quer durch, horizontal. Und ich möchte gerne jetzt nach ein paar Sätzen sagen, wie das funktionieren kann. Wie dass wir einander gerne haben, wie dass wir einander annehmen, wie wir einander vergeben können. Oder ich sage es nochmal anders, wie dass wir einander segnen können. Letztlich geht es um das. Zuerst Liebe. Mindestens 15 Mal steht das im Neuen Testament, heit einander gern. Und ich habe mich gefragt, warum mal in der Welt steht das so viel manchmal? Also, irgendwann mal dünkt es einem doch, müsste man es wissen, oder? Heit einander gern. Es heisst nicht, seid nett zueinander. Oder das kann man ja auch. So die friedhöfliche Nettigkeit, oder? Man tut einander nicht weh, man kommt einander nicht zu nach, man grüßt einander freundlich. Schön, Frau Meier, dass ihr auch da seid. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Und nachher ist der Gottesdienst vorbei. Von der Liebe redet die Bibel nicht. Sie sagt, habt einander gern. Tut einander liebs. Liebe ist etwas Aktives. Aber warum so viel manchmal? Für mich gibt es eigentlich nur einen Grund. Weil das wahrscheinlich der Auftrag ist, der am meisten angefochten ist. Wir haben 1000 Gründe, warum sie ausgerechnet den oder die nicht brauchen, gern zu haben. Ja, klar. Dass ich meine Frau gerne habe, das ist ja auch kein Problem, oder? Schließlich kann ich die Beste bekommen und dann ist ja das gerne haben nicht so schwierig, oder? Meistens. Aber es gibt durchaus Leute in meinem Umfeld, die ich nicht ganz so vor ihnen gerne habe. Und gerade bei denen sagt mir Jesus, hab du die gern. Und dann sage ich, in der Regel, aber ich spüre nichts. Also, das sind jetzt wirklich einfach keine positiven Gefühle. Und du sagst mir, ich soll nicht heucheln. Also, wenn ich jetzt denen etwas zu lieb tue, oder dem etwas zu lieb tue, dann ist er geheuchelt. Das ist falsch. Liebe, wie die Bibel meint, ist nicht zuerst ein Gefühl. Liebe, wie es die Bibel meint, ist zuerst ein Entscheid. Ich entscheide mich dafür, einen Menschen gern zu haben. Und das Zweite, was daraus folgt, ist, ich entscheide mich dafür, den Menschen liebst zu tun. Und Gott ist so gnädig, dass er in aller Regel mit der Zeit nachher auch die positiven Gefühle schenkt. Aber das sind nicht Gefühle, wo der Locke der Triebwagen ist, sondern der Entscheid. Weil Jesus mich gern hat, und weil Jesus den verdrehten Knochen gerne hat, darum entscheide ich mich dafür, den Menschen auch gerne zu haben. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist. Weil Gott sich dazu entschieden hat, die Liebe über das Gesetz zu stellen, sind wir befähigt, dies auch zu tun. Nicht, weil der andere so liebenswürdig ist, nicht, weil der andere so lieb zu mir ist, sondern weil Jesus sich entschieden hat, mich gern zu haben. Darum darf ich mich entscheiden, dich gern zu haben. Das kann am Arbeitsplatz jemand sein. Das kann in der Familie jemand sein, in der Verwandtschaft. Das kann in der Gemeinde jemand sein. Es gibt immer wieder Leute, die uns herausfordern, diesen Entscheid festzumachen. Hab du diesen Menschen gern. Und ich möchte gerne heute eine halbe Minute Zeit geben. Überlegt noch schnell heute eure zwei, drei schwierigsten Beziehungen. Wer ist es, der am meisten auf den Wecker geht? Ich hoffe, ihr seht die Leute jetzt vorne. Und jetzt sagt mal für euch, wenn ihr das könnt. Still für euch, nicht mit Namen gegen raus. Ich entscheide mich jetzt dafür, ich entscheide mich jetzt dafür, dem Liebes zu tun. Sagt das mal für euch, wenn ihr das könnt. Es braucht eine Überwindung. Aber vielleicht merkt ihr genau den Punkt. Ich nehme an, euer Gefühl diesen Personen gegenüber sind noch nicht wahnsinnig fest anders. Aber ich bin überzeugt, wenn ihr diesen Entscheid mit heimnehmt, wird euer Verhalten anders sein. Ich habe mich entschieden, diesem Menschen Liebe zu erweisen. Und wisst ihr, was das Gewaltige ist? Es gibt niemand, wirklich niemand auf der ganzen Welt, der euch daran hindern kann. Das ist das Gewaltige an Liebe. Es kann euch niemand daran hindern, einem anderen etwas zu lieb zu tun. Höchstens eure Erwartung, dass er auch mit Liebe reagieren müsste. Aber von dem habe ich nichts gesagt. Aber es kann euch niemand hindern, morgen oder heute schon, dieser Person Liebe zu erweisen. Segnet sie mit dieser Liebe von Jesus. Das ist das Erste. All you need is love. Liebe. Das Zweite. Segnet einander mit Annahme. Wir haben es vorhin gehört, es ist gelesen worden. Interessanterweise steht das Wort Nummer 1 im Neuen Testament. Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Und ich sehe schon alle Hänge, die oben sind und sagen, aber. Und es gibt tatsächlich ein Aber, wo uns manchmal ein Bein stellt, wenn es um die Annahme geht. Da gibt es doch tatsächlich Menschen, die erzählen Sachen, die einfach nicht stimmen. Ob jetzt das theologisch ist oder ob das sonst irgendwie ist. Aber wie ist jetzt das? Jetzt tritt mir ein Theologe gegenüber, der sagt, Gott ist tot. Und das stimmt doch einfach nicht, weil ich erlebe ja, dass Gott lebt. Wie soll ich jetzt den annehmen, ohne dass er den Eindruck hat, die Stimmen im Bibel, in der Meinung, die er hat? Und genau um das geht es bei Annahme. Die Annahme meint der Mensch und nicht die Meinung. Die Annahme meint der Mensch und nicht die Meinung. Ich weiss nicht, wer von euch noch weiss, wer der Festo Chiwengere ist. Unbekannt wahrscheinlich. Da war Bischof der anglikanischen Kirche von Uganda. Und er hat gelebt unter dem wahrscheinlich schlimmsten Diktator, den es in Uganda je gegeben hat, dem Idi Amin. Und er hat ein Buch geschrieben, «Ich liebe Idi Amin». Er ist im Gefängnis gehockt, er ist gefoltert worden, seine Kirche ist gnadenlos verfolgt worden. Unzählige, wirklich unzählige Menschen sind umgebracht worden, einfach weil sie mit der Nase vom Idi Amin nicht einverstanden waren. Und er schreibt das Buch «Ich liebe Idi Amin». Der hat den Mensch angenommen. Obwohl er seine Taten zu tiefst verabscheut hat, aber den Mensch hat er angenommen. Oder es gibt modernere, gleichliche Beispiele. Es war ein Pfarrer, der Erich Honecker aufgenommen hat, nachdem das DDR zusammengefallen ist. Ein Pfarrer, der verfolgt worden ist, ein Pfarrer, der bespitzelt worden ist, ein Pfarrer, der gehindert worden ist an seiner Amtsausübung, wo seine Kinder nicht durften studieren. Und er hat gesagt, wenn der Honecker Hilfe braucht, dann nehme ich den auf, dann nehme ich den in mein Haus. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was er gemacht hat. Aber ich nehme den Menschen auf. Nehmt einander an, so wie Jesus euch angenommen hat. Glaubst du wirklich, Jesus sei mit dir so einverstanden, dass er dir alle Türen auftut? Nein. Aber er ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder waren. Er hat uns angenommen. Und darum dürfen wir einander annehmen. Vielleicht hat er es ja für euch auch schon erlebt. Von den ermutigendsten Menschen, das sind die, die ihr wisst, die haben mich gern, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe. Als Pfarrer ist das manchmal ja so eine Sache, wo bekomme ich gute Kritik her? Es gibt manchmal so die Kritik, da hast du wieder ein Seich erzählt, oder? Und da ist man so ein kleines Würstchen. Oder es gibt die Leute, die einem nach der Predigt sagen, es war eine wunderschöne Predigt, Herr Pfarrer. Und dann frage ich mich manchmal, ja, er hätte eigentlich lieber wollen, sie sei nicht nur wunderschön, sondern sie hätte etwas bewegt. Und ich hatte nachher lang in der Gemeinde einen Kollegen gehabt, der hat auch Theologie studiert, hat dann wieder auf seinem normalen Beruf gearbeitet. Und dort habe ich gewusst, der steht zu mir. Dort habe ich gewusst, der hat mich gern. Und er ist etwa mal nach einer Predigt zu mir gekommen und gesagt, Werner, hast du dir überlegt, wenn du das so sagst, das könnte das bewirken. Und ich habe gemerkt, von dem kann ich Kritik problemlos annehmen, weil ich gewusst habe, der hat mich einfach gern. Der kommt jetzt nicht und macht es so, sondern der kommt und macht es so. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und dann noch das Dritte. Vergeben. Wir haben früher auch ein Lied gesungen. Dort heisst es drin, wer glaubt, vergeben sei Kinderleicht, der versteht nicht viel davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vergeben ist etwas, was mir manchmal brutal schwerfällt. Ich hatte doch recht gehabt. Wenn der Elisabeth würde fragen, was Familienmerkmal von Jampes ist, dann würde sie ihnen wahrscheinlich sagen, das ist das, dass er gerne Recht hat. Oder vielleicht würde sie sogar sagen, das ist das, dass er gerne Recht hat. Und darum ist es doch Vergeben so schwer. Weil gerade in diesem Moment habe ich doch den Eindruck, ich habe Recht. Und der andere ist im Unrecht. Und wenn ich jetzt einfach nachgebe, dann gebe ich ihm Recht nicht den richtigen Platz. Das geht doch einfach nicht. Und genau um das geht es wieder nicht. Oder manchmal haben wir den Eindruck, ich vergebe den schon. Wenn der andere kommt, komm, Vergebung bitte. Aber zuerst will ich den auf den Knie. Sorry, wem ist das Gefühl unbekannt? Heit die Hand auf, ganz mutig. Die das noch nie gedacht haben, ich vergebe den schon, wenn der andere um Vergebung gebeten hat. Danke. Ja, dann lachen sie, oder? Ich habe das Gefühl, ich liege letzt. Aber es ist doch einfach so, wir vergeben gerne, wenn der andere eingesehen hat, dass ich recht habe. Aber vergeben geht eigentlich darum, einen Rechtsanspruch loszulassen, ohne mehr die Möglichkeit zu haben, selber das Recht einzufordern. Ohne, dass der andere um Vergebung bittet, ohne, dass der andere irgendwelche Reue zeigt und ohne, dass mir bestätigt worden ist, dass ich Recht habe. Lass uns Jesus ein und sagt, vergib du deinem Bruder so, wie ich dir vergeben habe. Steht mehrmals so in der Bibel. Kolosser 3,13, das ist der, was wir vorhin gehört haben, vergebt, wie er euch vergeben hat. Ganz eine klare Aufforderung. Und im Unser Vater, wo er ja immer wieder mal betet, dort heisst es sogar noch, dass uns nicht vergeben werde, wenn wir nicht vergeben haben. Also irgendwo stehen wir uns dann plötzlich noch selber auf dem Schluck. Aber vergeben ist ein Krampf. Das ist etwas, das uns nicht leicht fällt. Das ist etwas, das uns völlig braucht. Und dann ist die Frage, warum sollen wir denn? Warum sollen wir denn den Krampf auf uns nehmen und vergeben? Das Einfachste ist eigentlich die Nützlichkeit. Ganz irdisch. Wenn du vergisst, was der andere dir angetan hat, dann wirst du in erster Linie mal du selber befreit. Wir haben das Wort vom Nachtragen da irgendwo auch gehört. Ja, das oberste oben, ja, ich habe bei den Positiven geschaut, aber es ist natürlich bei den Negativen. Es gibt Menschen, die haben einen Rucksack bei sich. Und in diesem Rucksack sind die Untaten von den letzten 30 Jahren, die andere an ihnen angetan haben, gesammelt. Aber wisst ihr, wem dass der Rucksack wehtut? Ein Täter. Der dir schuldig geworden ist, der hat es vermutlich schon seit 30 Jahren vergessen. Der spürt nichts mehr davon. Aber du leidest dran. Dir tut es weh. Dir hindert es, fröhlich zu gumpen. Und darum ist die Aufforderung, vergebt einander. Gebt doch Gott die Rechnungen, die andere bei euch noch offen haben. Ist zuerst mal die Einladung in die Freiheit. Du darfst frei werden, wenn du einem anderen vergisst. Du darfst frei werden, wenn du einem anderen vergisst. Wo nachtragen braucht Energie. Nachtragen zerfrisst Zähl. Nachtragen lähmt mir jeden Schritt. Wenn ich gang muss denken, da hat mir denn, dann kann ich ja keine normale Begegnung mehr haben mit ihm. Aber ich weiss, Gott wird mit dem schon fertig. Bei Gott ist es ja nicht einfach vom Tisch. Bei Gott ist jede Sünde, auch das, was dir angetan worden ist, auch registriert. Und er ist der, der dann nachher schaut, wie er mit dem anderen zu Gang kommt. Obwohl er eben manchmal gnädiger ist, als ich es wäre. Oder? Das ist ja das Verrückte. Aber die Befreiung ist zuerst mal auf meiner Seite. Wer vergibt, entlastet sich selber. Vergeben ist auch ein Weg, für selber wieder heil können zu werden. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich weiss, dass es Schuld gibt, wo uns andere angetan haben, die das Tiefste reingeht und das Leben kaputt machen. Aber ich möchte mich vielleicht noch an das Bild erinnern, das die Elisabeth ganz am Anfang eingeblendet hat. Die barmherzige Dreieinigkeit. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen für all die Schmerzen, für all die Striemen, für all die Wunden, für all die Verletzungen, die dir zugefügt worden sind, für die auf mich zu nehmen. Was dich getroffen hat, dort stehe ich zwischen rein. Und das trifft zuerst mal einmal mehr. Und dir, der dir meine Heilung schenkt. Manchmal ist das ein längerer Prozess. Manchmal ist es nötig, dass wir mit jemand anderem zusammen dran sind, bis wir an den Punkt kommen, wo wir sagen können, und jetzt vergebe ich dem Menschen, der mein Leben dann so kaputt gemacht hat. Aber ich bin überzeugt, dass der einzige Schritt ist, wo ich es wirklich frei werden lasse, wo ich es heil werden lasse und wo der Frieden wie ein Strom, wo wir manchmal davon singen, wo im Hesekiel-Buch beschrieben ist, wo der Frieden wie ein Strom auch wieder durch unser Herz durchfließen kann. Also, wenn Gott uns auffordert, vergib, dann eigentlich darum, wo es ihm darum geht, dass mir wieder gut geht. Und dass dem anderen auch vergeben wird, durch das, dass ich vergebe. Das ist irgendwo die zweite Seite davon und die ist ganz wichtig, aber die ist für mich jetzt heute nicht im Zentrum. Es kann sein, dass ihr jetzt denkt, leck, ist das eine Last. Wäre gescheiter nicht gekommen, was ich jetzt alles wieder gelernt habe, was ich alles sollte machen und müsste machen, das schaffe ich doch nie. Also, ich müsste, nicht nachtragen, ich müsste vor allem gerne haben, ich müsste annehmen, ich müsste vergeben. Unerhört viel, ich weiss, bürde ich das gerne auf. Aber jetzt überlegt mal einmal die andere Seite. Wir sehen nur das, ich muss. Aber jetzt stellt euch mal einmal vor, ihr kommt nächsten Sonntag wieder in eure Gemeinde rein und plötzlich kommt jemand auf dich zu und sagt, du Hans, du Fritz, du Vreni, ich habe dich gern. Vielleicht sagt ihr es ein bisschen weniger plump und direkt. Aber ihr spürt es. Oder ihr habt irgendeinen Bock geschossen und euer Teamleiter kommt zu euch und sagt, du, super, dass du es gewagt hast, etwas zu machen. 99 Gänger, sie bleiben hocken und du hast es gewagt. Du ist halt dir der Fehler passiert. Ich finde das genial. Ich nehme dich an. Oder... Jawohl, so frei sollte man sich bewegen können. Du merkst, ich habe jemandem wehgetan, der hat mir einfach vergeben. Stellt euch mal nicht vor, ihr geht jetzt heim mit einer Last von einer riesen Aufgabe, sondern ihr kommt in eine Gemeinschaft rein, die euch das entgegenbringt. Liebe, Annahme und Vergebung. Und ehrlich, wäre das nicht ein bisschen Himmel auf Erde? Ihr kommt in eure Familie und das, was euch entgegenschlägt, ist Liebe. Das, was euch zu allen Poren aus entgegendrückt, ist Annahme. Das, was am Mittag auf dem Tisch liegt, ist Vergebung. Was wollt ihr noch mehr? Was wollt ihr noch mehr? Es ist ein riesiges Geschenk. Sorry, wenn ihr mit meinen Bildern nicht zu Gang kommt, aber ich rede einfach am liebsten mit Bildern, weil die irgendwo bleiben. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich sagen wollte. Es ist nicht nur eine Aufgabe. Ihr seid auch gesegnet. Ihr seid gesegnet mit Liebe. Ihr seid gesegnet mit Annahme. Ihr seid gesegnet mit Vergebung. Und darum reckt einfach weiter, was ihr bekommen habt. Bei der Speisung der 5000 hat niemand Brot gebacken. Es waren so ein paar Brötchen rum. Nicht so viel, wie wir gestern beim Abendmahl gebraucht und für hatten. Viel weniger. Und die Jünger, die haben einfach die Hände gefüllt bekommen und haben es weitergegeben. Die Hände gefüllt bekommen und haben es weitergegeben. Und so nehmt ihr doch von Jesus Liebe, Annahme und Vergebung. Und geht es einfach weiter. Und dann ist plötzlich kein Krampf mehr, sondern ein Riesenspass. Hey, wir können miteinander etwas empfangen und wir können miteinander etwas weitergeben. All you need is love. Geht einander. Das habe ich nachher auch da nicht durchgecheckt. Genau. Geht einander das weiter. Und ich stehe zu dem Satz, den ich da am Schluss hergeschrieben habe. Wer Gemeinschaft wagt, wer es wagt, Liebe, Annahme und Vergebung zu beanspruchen und auch wieder weiterzugeben, der verwirklicht ein bisschen Himmel auf Erden. Der verwirklicht ein bisschen Himmel auf Erden. Ich wünsche euch, dass ihr eine himmlische Gemeinde auf dieser Erde sein könnt. Nicht, weil alles perfekt ist, sondern weil Liebe, Annahme und Vergebung das Klima bestimmt. Amen.